Was ist den Deutschen wichtig für die Zukunft? Das müsste in einer komplexen Gesellschaft eine breite Palette von Themen sein. Reichen dafür wirklich Migrationssteuern Ukraine? Von Rente, Gesundheit, Pflege sind nahezu alle Menschen betroffen. Bei den wahlkämpfenden Parteien scheint das aber nicht angekommen zu sein. Ob sich das auch nach dem heutigen Terroranschlag in München noch ändert? Wahlkampf in aufgeheizten Zeiten. Rente und Pflege kein Thema? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Julia Löhr ist hier, Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Kerstin Münstermann leitet das Berliner Parlamentsbüro der Rheinischen Post und Sie sind auch Mitglied der Chefredaktion dieser Zeitung. Lukas Scholle ist bei uns, Gründer und Chefredakteur des neuen Wirtschaftsmagazins Surplus, zu Deutsch Überschuss. Und Ulrich Schneider, bis vor kurzem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Sie sind nun als freier Autor, Berater und Sozialexperte tätig. Bevor wir heute in das Thema, das wir angekündigt haben, einsteigen, da geht es ja um das Mauerblümchen-Dasein von ganz wichtigen Themen, die eigentlich Wahlkampfthemen sein sollten, müssen wir uns natürlich mit der Tagesaktualität befassen, dem Terroranschlag in München. Frau Münstermann, wird dieser Anschlag in München von Donnerstagvormittag den Wahlkampf noch mal verändern?
Ja, ich denke, er wird ihn auf jeden Fall beeinflussen, denn man kann sich ja kein schlimmeres Drehbuch eigentlich vorstellen für so die 14 Tage vor der Wahl. Erneut ein Anschlag, erneut schwer Verletzte, hoffentlich bleibt es dabei. Erneut ein bewusster Anschlag, erneut ein ausreisepflichtiger bzw. abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan, ein junger Mann. Und man fragt sich schon, wie kann das sein? Also diese Frage, glaube ich, egal ob rechts oder links im Wahlkampf stehen, stellen sich alle. Und ich fand heute die politischen Reaktionen zunächst relativ verhalten. Also ich glaube, man hält schon inne. Der Kanzler hat sich geäußert, hat die Ausweisung des Täters gefordert, natürlich gesagt, man muss erst mal abwarten, was dahinter steckt. Aber es verdichten sich ja Hinweise, dass es einen doch islamistischen Hintergrund vielleicht auch gibt. Alice Weidel von der AfD, die hat schon gleich draufgehauen. Die hofft natürlich, dass das Wasser auf ihren Mühlen ist, wobei ich auch ihr unterstellen würde, dass sie zunächst mal Mitleid mit den Opfern hat. Aber ja, ich glaube, das wird die Debatte in der letzten Woche noch mal verschärfen und es wird kaum andere Themen gelingen, durchzudringen.
Was wird denn in den nächsten 10 Tagen bis zur Wahl möglicherweise noch alles passieren? Womit rechnen Sie?
Ich denke, dass die Debatte weitergeht, die wir jetzt ja letztlich schon seit Dezember erleben. Also als dieser Wahlkampf begann im November, war ja so die Ausgangslage, wir werden einen Wirtschaftswahlkampf erleben, darum, wie es wieder Wachstum in Deutschland geben kann. Und dann ist kurz vor Weihnachten Magdeburg, der auf dem Weihnachtsmarkt dieser Anschlag passiert. Und seitdem ist ja letztlich die Migration das beherrschende Thema und die Diskussion darüber, inwieweit braucht es ja zum einen eine stärkere Ausweisung gerade der Asylbewerber, die hier auffällig geworden sind, die sich hier nicht an Recht und Gesetz halten. Aber auch die grundsätzliche Frage, muss die Zahl derer, die nach Deutschland kommen, muss das stärker begrenzt werden. Und ich gehe davon aus, dass diese Debatte jetzt noch mal weitergeführt wird. Wir haben jetzt ja vorige Woche die Diskussion im Bundestag gehabt über den Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz. Und die CDU hat jetzt ja schon vor dem Ereignis in München ja schon gesagt, dass es für sie die Voraussetzung für Koalitionsverhandlungen, dass sich da ein Partner drauf einlässt, wo die potenziellen Partner SPD und Grüne ja schon eher zurückhaltend waren. Wir haben jetzt gesehen, dass bei den Grünen in dem quasi verkürzten Wahlprogramm, was Robert Habeck jetzt vorgestellt hat, die Formulierungen zum Thema Migration wieder entschärft wurden. Er hatte mal vorige Woche von auch einer Begrenzung gesprochen. Inzwischen ist nur noch davon die Rede, dass sie geordnet werden soll. Also wo die Grünen, der linke Flügel, schon wieder Druck macht, da nicht zu streng zu werden. Also man merkt zum einen, dass diese Debatte jetzt weitergehen wird. Und man merkt vor allem eben auch, wo die Parteien, die potenziellen Koalitionspartner auseinandergehen.
Weil Sie sagen, das Sicherheitspaket von Robert Habeck, das ist ja unter dem Eindruck von Aschaffenburg entstanden. Dann ist es wieder entschärft worden. Jetzt könnte es ja wieder verschärft werden. Er hat das ja relativ kurzfristig veröffentlicht.
Ja, er hatte jetzt gestern ja sein Zukunftsprogramm vorgelegt. Und da wiederum wurde es ja dann entschärft. Ich wage zu bezweifeln, ob Sie jetzt in den nächsten Tagen noch mal mit einer verschärften Debatte rumkommen. Aber es ist ja offenkundig, dass es da einen Dissens gibt zwischen dem Kurs, den er fahren würde, auch in einer Koalition dann potenziell mit der Union, und dem, was die Partei mittragen würde. Und ich meine, letztlich wird eine Koalition auch nur zustande kommen, wenn das dann durch einen grünen Parteitag geht. Also von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt die Blicke der Union, was die potenziellen Koalitionen angeht, sich noch stärker auf die SPD richten, als das ohnehin schon in den letzten Jahren.
Es gibt ja auch die Debatte, ich glaube, die geht weiter. Es ist nicht nur die Migrationsdebatte, sondern es ist das Thema Sicherheit, innere Sicherheit. Und ich glaube, bei diesen Anschlägen, wenn man das Gefühl hat, der Staat, der Rechtsstaat ist nicht mehr in der Lage, zu gucken, wer ist im Land und wer ist unrechtmäßig im Land und wer nicht. Und dann passieren diese Anschläge, dass das etwas mit den Menschen macht. Und das müssen sich alle Parteien überlegen, wie man da weiterkommt.
Sie haben gerade gesagt, man hätte heute relativ verhalten drauf reagiert auf diesen Terrorakt. Liegt das vielleicht auch daran, dass im Nachgang zu Aschaffenburg und daraus folgend ja dem Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz im Bundestag und im Wahlkampf eine Unversöhnlichkeit aufgetreten ist, die eigentlich beispiellos in der deutschen Wahlkampfgeschichte ist?
Das stimmt. Ich finde das sehr unversöhnlich. Jetzt kam ja gestern dann auch noch sozusagen Zitate von Olaf Scholz dazu, die ausgenutzt wurden oder benutzt wurden, vielleicht nicht ausgenutzt, aber benutzt worden von der CDU wiederum. Ich hatte heute schon den Eindruck, also Friedrich Merz hatte sich noch nicht geäußert. Auch Markus Söder, der ja der zuständige Ministerpräsident ist, hat zwar sehr schnell von einem mutmaßlichen Anschlag gesprochen und gesagt, es muss sich was ändern, hat sich aber auch zurückgehalten. Ich glaube, heute waren alle erstmal wirklich betroffen und auch ungläubig, dass das schon wieder passiert. Aber ich nehme schon an, das wird sich ändern. Wobei Friedrich Merz, wenn er den Kanzler werden will, jetzt schon gemerkt hat, ich brauche einen Koalitionspartner. Und der sind wahrscheinlich SPD oder Grüne. Also dass es mit der FDP reicht, halte ich Stand heute für ausgeschlossen. Und da wird man jetzt klugerweise vielleicht hinter den Kulissen mal aufeinander zugehen, bevor er wieder vorprescht oder es andere tun.
Jetzt ist ja, steht ja Olaf Scholz eigentlich mit dem Rücken zur Wand im Moment. Man hat ja das Gefühl gehabt, dass nach den Bundestagsentscheidungen bei ihm so die rhetorischen Dämme doch ziemlich gebrochen sind. Faschovorwurf gegen Friedrich Merz. War das ein strategischer Fehler von ihm? Ich meine, er konnte jetzt nicht ahnen, was noch passiert, aber...
Ja, also wie Kerstin Münstermann schon sagte, ich glaube, die Wortwahl, da würde ich aber tatsächlich sagen, auf allen Seiten war in den vergangenen Wochen nicht glücklich, sondern sie war einfach, sie ist oft über das normale Maß, den normalen Umgangston, den man in einer Demokratie miteinander pflegen sollte, hinausgegangen. Und dass Olaf Scholz vielleicht jetzt nicht das größte rhetorische Talent in der Berliner Politik ist, wissen wir auch. Aber tatsächlich ist das was ich glaube ich jetzt alle für die nächsten Wochen vornehmen müssen, da ja einen Weg zu finden, wie man zum einen wieder miteinander redet in einem vernünftigen Ton, aber vor allem eben, wie man die Probleme löst. Und das wird schon schwer genug, da eine gemeinsame Linie zu finden. Und das sollte man jetzt, glaube ich, auch nicht durch besonders schon hochgehängte Forderungen direkt von vornherein ausbremsen.
Ja, Herr Schneider, solche Ereignisse drängen ja andere wichtige Themen in den Hintergrund, jetzt nicht nur München, das war ja auch schon vorher der Fall. Sind das im Moment schlechte Zeiten für soziale Themen? Ich habe es ja am Anfang gesagt, das sind ja alles Themen, die nahezu alle Menschen betreffen.
Na, wann hat man gute Zeiten? Aber was jetzt, glaube ich, nachvollziehbar ist, nach dem heutigen Tag, und dass die Menschen wirklich das erstmal verdauen müssen. Ich glaube, bei allen ist jetzt so ein Ungläubiges, das kann doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Und dieses Hintereinander von Magdeburg bis dann hin jetzt zu München, Aschaffenburg, da kann man ja nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und die Menschen können das auch nicht psychisch ohne weiteres. Und deswegen habe ich erstmal Verständnis dafür, dass andere Themen in den Hintergrund im Zweifelsfalle rücken. Klug ist es nicht, ist klar, ist auch nicht vernünftig. Denn wir haben andere Probleme und wir haben reichlich Probleme. Und dieses Land hätte einiges zu diskutieren. Gerade heute hier Renten oder Pflege, das sind Themen, das brennt den Menschen auf den Nägeln. Die Menschen haben zunehmend Angst vor sozialem Abstieg. Und sie erwarten von den Parteien Lösungen, Angebote. Wie kann mir diese Angst genommen werden? Gibt es wie können unsere Sicherungssysteme so fit gemacht werden und so verlässlich gemacht werden, dass ich eben nicht Angst haben muss, im Alter mal zum Sozialamt zu müssen? Dass ich weiß, wenn ich arbeite, habe ich auch eine Chance, halbwegs vernünftig zu leben. Und wenn ich weiß, ich kann nicht arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, auch dann denkt man an mich und lässt man mich nicht im Regen stehen. Das ist natürlich das, was die Menschen besorgt. Und deswegen hätten wir Themen genug, die wir jetzt anpacken müssen und die wir dringend diskutieren müssen. Denn machen wir uns nichts vor, gerade bei Rente oder Pflege, die nächsten 4 Jahre werden entscheidend sein. Wenn man die einfach laufen lässt und, ich sag mal, schon wieder nichts reformiert, dann fährt man den Laden wirklich gegen die Wand. Und ich glaube, bei der Rente, ein Gedanke noch, die Rente ist für mich das Herzstück dieses Sozialstaats, auch bei den Menschen. Mit nichts kann man Menschen mehr in die Flucht jagen und Angst verbreiten, als wenn man denen nicht das Gefühl gibt, du wirst später mal auskömmliches Einkommen haben, dann schalten die ab. Und dann passieren genau diese Dinge in Deutschland, die passiert sind. Es werden rechtsradikale Parteien gewählt.
Herr Scholler, lassen Sie uns da gleich dran anschließen. Wir sind jetzt eigentlich in einer Zeit, wo Reformen wirklich passieren müssen. Jetzt hätte man ja auch schon vor heute mit dem Thema, den sozialen Themen, also sozialpolitischen Themen kommen können, ist nicht passiert. Sind Sie da in Gefahr, dass das sozusagen in die Zeit nach der Wahl vertagt wird, wo es dann auch sozusagen auch Gegenstand von Deals ist, von Kompromissen? Und das, was Herr Schneider gerade gesagt hat mit der Reformbedürftigkeit, der Notwendigkeit, da jetzt in den nächsten Jahren etwas auf die Beine zu stellen, den Staat fit, finanziell, sozial, was das Gemeinschaftsdenken angeht, fit zu machen, dass das dann möglicherweise, ja nicht unter die Räder kommt, aber doch wieder erhebliche Rückschläge erleidet.
Das dürfte auf jeden Fall der Fall sein, denn die Probleme werden ja immer krasser. Wir merken es immer mehr. Denken wir an die Pflege ganz konkret. Die Anzahl der Pflegebedürftigen ist in den letzten 10 Jahren hat sich über verdoppelt, von 2,6 Millionen auf 5,6 Millionen. Da kommen noch mal 1 Million drauf in den nächsten 10 Jahren. Also die Probleme werden stärker. Und das Problem ist natürlich dann, wenn jetzt quasi diese sozialpolitischen Themen in Deals, in den Koalitionsverhandlungen in den nächsten Wochen überführt werden, dass dann natürlich dabei Reformen herauskommen, die wahrscheinlich nicht Hand und Fuß haben, wenn ja schon die Wahlprogramme an manchen Stellen nicht Hand und Fuß haben.
Das ist das, ja.
CDU-Kanzler Merz oder wahrscheinlich Kanzler in Spee sozusagen, der ab nächster Woche, der hat in seinem Wahlprogramm bei der Pflege, da steht, dass ein Konzept noch erarbeitet werden soll. Das ist natürlich jetzt bei dem heutigen Thema Pflege total abstrus, dass eine Partei, die seit Jahrzehnten existent ist, wenn es BSW zum Beispiel keine Konzepte hat, okay, aber wenn eine Kanzlerpartei keine Konzepte hat, ist das natürlich abstrus.
Jetzt haben Sie über Pflege gesprochen. Das bestimmt sozusagen den ersten Teil unserer sozialpolitischen Sicht auf die Dinge. Frau Löhr, die Pflegekassen haben jetzt Alarm geschlagen. Schon im Jahre 2025 könnte ihnen finanziell die Luft ausgehen. Und es sind zwar die Beiträge zur Pflegeversicherung erhöht worden, aber es werden auch immer mehr Menschen pflegebedürftig. Was sagt das eigentlich aus? Ist das jetzt Alarmismus gewesen oder müssen wir uns da ganz warm anziehen, was diesen Bereich angeht?
Nein, das ist definitiv kein Alarmismus, sondern wir haben schon seit vielen Jahren die Situation, dass absehbar ist, dass eben immer weniger Arbeitnehmer Sozialbeiträge zahlen zusammen mit den Arbeitgebern und immer mehr Menschen sowohl Rente beziehen als auch pflegebedürftig sind und Leistungen beziehen. Und dieses Finanzierungskonzept, mit dem sowohl die Rentenversicherung als auch die Pflegeversicherung, die ja dann deutlich später gestartet sind, so einfach nicht mehr funktionieren wird. Und die Pflegekassen hatten jetzt im vergangenen Jahr schon ein Defizit von 1,5 Milliarden Euro. Das wird in diesem Jahr mutmaßlich noch mal höher ausfallen. Sie haben es erwähnt, die Beiträge sind gestiegen. Sie sind im Vergleich, also in den vergangenen Jahren sehr deutlich gestiegen, um 40%. Das ist zwar jetzt, der Prozentsatz selbst ist relativ niedrig, aber 3,6% jetzt für jemanden, der ein Kind hat, das ist ja, ist auch wiederum eine Hausnummer, weil man hat ja den Rentenbeitrag, den Krankenversicherungsbeitrag und so weiter. Also da kommt immer mehr on top und auf der anderen Seite ist aber die langfristige Finanzierung überhaupt nicht gesichert. Und das ist in der Tat ein Problem, dass es zwar für Parteien sehr beliebt ist zu suggerieren, das funktioniere schon so alles und das wird so weitergehen. Also das ist ja auch die Strategie von Scholz, zu sagen, jetzt bei der Rentenversicherung so, das ist alles sicher und macht euch keine Sorgen.
Aber es ist halt überhaupt nicht sicher.
Zumal ja die Ampel, das ist wirklich, finde ich, irre. Also die treten ja alle an und sagen, wir müssen die Menschen entlasten. Die haben so zu leiden unter der Inflation, unter teureren Preisen, Mieten. Aber nach 3 Jahren Ampel und 3 Jahren SPD-geführtem Gesundheitsministerium sind sowohl die Beiträge in der Pflegeversicherung als auch die Beiträge in der Krankenversicherung jetzt angestiegen. Das merkt jeder Arbeitnehmer, ja, und zwar sehr, sehr, sehr deutlich. Und das wird immer so ein bisschen so
weg. Möglicherweise hat das aber moderiert unterschiedliche Ursachen. Bleiben wir noch kurz bei der Pflegeversicherung. Es gäbe ja ein Problem, also eine Lösung für das Problem, statt einer Pflegeteilversicherung eine Pflegevollversicherung. Wird aber aus finanziellen Gründen nicht gewünscht.
Dabei wäre das gar nicht teuer. Also es gibt ja ein Gutachten, das ist jetzt letzte Woche rausgekommen von Herrn Professor Rothgang, zu einer Pflegevollversicherung, und er kommt zum Ergebnis, die Beitragssteigerung, die damit verbunden wäre, läge, wenn man es gleichzeitig umbaut zu einer Bürgerversicherung, bei 0,3% Punkten. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt für eine Vollversicherung, wenn man sich überlegt, was man dafür bekommt. Wir haben im Moment Eigenanteile in einer Einrichtung von 3.000 Euro bei den Menschen, und ich hätte nicht gedacht, dass das so billig geht. Aber ich will noch einen anderen Punkt nennen. Das ist richtig, man muss aus dem System rausdenken, das wir jetzt haben. Aber ich sage ganz offen, wenn es nach mir ginge, ich würde die ganze Pflegeversicherung abschaffen. Also das war damals schon irrweg. Da hatte ich immer gedacht, 1995, ich habe mich gefragt, wenn man hier ein neues Leistungsrecht schafft, warum finanziert man das jetzt wie zu Bismarcks Zeiten? Was soll das Ganze? Was hat der Arbeitgeber mit der Pflegebedürftigkeit?
Also Sie wollen es in die Krankenversicherung reinpacken?
Nein, ich würde ein steuerfinanziertes System machen. Federführend sind die Kommunen. Das hätte auch einen anderen Vorteil, weil wenn man die Wahlprogramme liest, eines haben die alle erkannt. Die Kommunen müssen vor Ort Pflege organisieren. Und Pflege ist ein Zusammenspiel, nicht nur stationäre Einrichtungen von ambulanten Diensten, von Tageskliniken und so weiter. Und das muss im Quartier passieren. Da müssen viele Dinge zusammenwirken. Und das braucht eine steuernde Hand. Die haben wir nicht mehr seit der Pflegeversicherung. Vorher waren das die Kommunen. Und ich würde die Kommunen auch wieder beim Leistungsgesetz Pflege hier
die
an Steuer.
Die haben aber ja auch kein Geld, ne? Die Kommunen.
Man hätte eine wesentlich breitere Messungsgrundlage, ob ich Steuermittel habe oder ob ich plötzlich hingehe und ausschließlich Arbeitnehmer nehme und Arbeitgeber. Das ist schon ein ganz anderes.
Sie haben jetzt gerade einen eigenen Vorbehalt noch eingebaut. Da wollte ich noch mal drauf, wenn es zu einer Bürgerversicherung kommt. Dafür ist aber weit und breit keine parlamentarische Mehrheit zu sehen. Die Frage ist ja, Pflegevollversicherung, wenn das überhaupt finanzierbar ist, ob gesetzlich oder privat, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen.
Naja, aber es irgendwie gibt ja auch Vorschläge, dass man diese Unterschiede aufhebt. Ne? Das sind ja, damit werben ja SPD, die sich ja immerhin in ihrem Wahlprogramm mal Gedanken über die Pflegeversicherung gemacht hat, Eigenanteile begrenzen will. Also da kommt überhaupt das Wort mal vor. Ich finde es interessant, dass in anderen Programmen wirklich steht, wir müssen uns mal kümmern und dass eine Gesellschaft die Schwächsten, nämlich die Kinder und die Älteren, nicht adressiert in den Wahlprogrammen, nicht ausreichend, sondern immer nur sagt, das regeln wir irgendwie über Geld, aber keiner weiß, wo es herkommen soll, ist wirklich ein,
finde ich, sehr schwach. Das ist ein Strukturproblem, Herr Scholle, mit der Pflegeversicherung. Ist es eine Frage von Verteilungsgerechtigkeit? Wo liegt für Sie das Problem?
Das Problem liegt vor allem in der Frage, wie wir die Frage des Wohlstands verteilen, wie quasi Leute daran partizipieren. Und wenn jetzt quasi die Ampel mit der Erhöhung des Zusatzbeitrags bei der Pflege und dann bei der Krankenversicherung dann Steuererhöhung durch die Hintertür macht, weil man hat zwar Sozialabgaben, aber man hat nicht wie bei der Rente mehr Leistungen dafür irgendwann später, ist das natürlich eine Steuererhöhung durch die Hintertür, wodurch dann die große Mehrheit weniger Geld im Beutel hat und dann natürlich auch dadurch die Wirtschaft negativ beeinflusst wird, weil die Binnennachfrage sinkt, wenn eine Steuererhöhung kommt, und das drückt dann natürlich insgesamt die Wirtschaft runter. Und deswegen ist die Frage, wie kann man halt andere Finanzierungsquellen erschließen, entweder halt steuerfinanziert oder halt, wenn wir darüber nachdenken, das Äquivalenzprinzip abzuschaffen oder, wie Herr Schneider gesagt hat, wenn man jetzt quasi eine Vollversicherung einführt und mit 0,3%-Punkten Aufschlag, aber dann hat man ja auch, man hat zwar mehr Kosten, aber man hat auch mehr, was man später herausbekommt, wenn alles übernommen wird.
Also mir hat mal jemand gesagt, so eine Vollversicherung sei doch nur ein Erbenschonungsgesetz. Das könnte doch nicht sein, dass nur die Erben davon profitieren, habe ich geantwortet. Dann besteuert endlich die Erben. Dann habt ihr das Geld auch wieder drin, das ihr braucht.
Gut, jetzt müssen natürlich zumindest manche Erben ja auch, Sie haben jetzt diesen Differenzbetrag von 3.000 Euro gesprochen, der da draufgelegt werden. Das müssen ja dann auch die Nachkommen, die Kinder zahlen. Manchmal werden ja auch Häuser beliehen. Aber wenn wir vielleicht jetzt mal von der Pflegeversicherung auch auf die Krankenversicherung noch schauen, da haben wir ja enorme Summen im Spiel. Ein unglaublich teures Kranken- und Gesundheitssystem in Deutschland, über dessen Effizienz man, glaube ich, gleich nicht mehr streiten muss. Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, jetzt da ranzugehen. Krankenhausreform, Karl Lauterbach wollte das kostensenkend umsetzen. Wo krankt es eigentlich an diesem System und was müssen die Parteien am besten natürlich im Wahlkampf noch anbieten, dem Wähler, dass es da besser wird? Weil das macht ja viele Leute auch kirre, wenn sie nicht wissen, was aus der eigenen Gesundheitsversorgung wird.
Ja, also das Gesundheitssystem krankt aus meiner Sicht definitiv nicht daran, dass es zu wenig Geld hätte, sondern es ist wirklich sehr viel Geld da. Deutschland leistet sich gemessen an der Wirtschaftsleistung das teuerste Gesundheitssystem in ganz Europa. Und wir bekommen nur so eine durchschnittliche Lebenserwartung raus. Also das, was wir reinstecken und das, was rauskommt, ist jedenfalls nicht optimal. Von daher müsste in der Tat der erste Schritt sein, versuchen, das Geld, was da ist, besser einzusetzen, besser zu lenken. Die Gesundheits-, also die Krankenkassenreform von Karl, Krankenhausreform von Karl Lauterbach war aus meiner Sicht ein richtiger Schritt. Dieses Prinzip zu sagen, wir haben spezialisierte Krankenhäuser, die machen bestimmte Eingriffe, andere in ländlichen Regionen werden für das Vorhalten von Leistungen quasi bezahlt. Aber dieses Prinzip, jeder macht alles und was sich besonders rechnet, das funktioniert einfach nicht. Da ist das Geld nicht gut eingesetzt. Von daher bin ich froh, dass er sie noch durchbekommen hat und ich hoffe, dass sie tatsächlich so umgesetzt wird. Aber es gibt natürlich auch viele andere Dinge, an denen man noch schauen könnte, wie man Geld sparen kann. Zum Beispiel die Frage, ob es vielleicht doch wieder dieses Hausarztprinzip geben sollte. Also, dass man zuerst zum Hausarzt geht und der sagt dann bitte zu diesem oder jenem Facharzt. Aber nicht jeder zu jedem Arzt gehen kann nach Belieben. Deutschland, also die Deutschen gehen auch besonders gerne zum Arzt im Vergleich zu anderen Europäern. Also auch da kann man mit Sicherheit Geld sparen, mal abgesehen von dem ganzen Thema Bürokratie und wie viel Zeit verbringen Ärzte und Pflegepersonal mit den ganzen Dokumentationspflichten und kümmern sich nicht um die Patienten. Also da müsste man reingehen. Aber was wir erleben, ist ja tatsächlich eher das Gegenteil, nämlich dass es jetzt schon wieder sich die Parteien in Vorschlägen überbieten, wie man noch mehr Geld in das System führen kann. Da hat Robert Habeck ja den Vorschlag gemacht, auch auf Kapitalerträge, Krankenversicherungsbeiträge zu erheben. Ist dafür sehr gescholten worden, weil das natürlich sehr viele Leute betrifft, die mit einem ETF fürs Alter vorsparen, sparen, dass sie...
Also einem Fonds. Ja, die Frage ist ja auch, eigentlich haben wir ja über die Krankenversicherung, solange ich denken kann, diskutieren wir. Und zwar über zu hohe Kosten und dass sich alles ändern muss. Und das ist eine Jahrzehnte dauernde politische Tragödie. Neulich beim Arzt habe ich gesehen, hing ein Zettel des Arztes an der Wand mit dem Icon einer Notbremse und einer Hand, die so gezogen hat, gesagt, wir können leider nur noch die ärztlichen Leistungen bringen, die uns von der Kasse, von den gesetzlichen Kassen vergütet werden. Und das sind nur 80% der zugesagten Leistungen. Warum geht das nicht vorwärts? Sind das zu viele Interessen? Jeder jammert, deutet auf den anderen, sagt, du musst als Erstes sparen. Ist der Systemwechsel
die deutsche Seele unter einem Brennglas, finde ich, in diesem Gesundheitssystem. Es sind sehr viele Lobbygruppen, es sind auch sehr viele Fründe, die da über Jahrzehnte aufgebaut wurden. Ich glaube auch, dass es nicht am Geld mangelt, sondern an der Effizienz und es mangelt auch an der Ehrlichkeit. Also man könnte als Parteien übergreifend ja mal diskutieren, macht es noch Sinn, dieses System privat und gesetzlich, was wir haben? Macht es noch, können wir uns eine kostenlose Familienmitversicherung leisten? Wird mir Herr Schneider jetzt gleich wahrscheinlich widersprechen. Aber ich glaube, man muss schon mal Dinge, an die wir uns alle gewöhnt haben, auf den Prüfstand stellen und wirklich ehrlich machen. Vielleicht muss man auch sagen, wie es in anderen Ländern auch schon passiert ist, hatten wir auch schon die Diskussion, vielleicht muss man Geld durch ungewöhnliche Wege zusammenbringen für diese Sozialsysteme, indem man einen Feiertag abschafft. Ich weiß es nicht. Also einfach Dinge wirklich überlegen, wie machen wir es effizient und nicht, wie schießen wir immer mehr rein und es passiert nichts.
Ja, aber wenn man jetzt ein paar Reizworte nicht nur für Herrn Schneider dabei, sondern auch für Herrn Scholle. Scholle, also die Frage ist natürlich, liegt es vielleicht auch am Anspruchsdenken? Oder zäumeln wir das Pferd immer am Schwanz auf? Also ich meine, irgendwas muss ich jetzt tun, denn diese Finanzierung ist auf Dauer nicht durchhaltbar.
Das mag stimmen. Ich sehe auch quasi vollkommen ungehobene Effizienzpotenziale. Denken wir auch an die Krankenkasse. Wir haben Dutzende Krankenkassen, die alle Marketingabteilungen haben und da sich die Kunden für 0,1 Prozentpunkt abheimsen. Ob das so effizient ist, wirtschaftlich, mag mal dahingestellt zu sein. Aber vor allem ist mir wichtig, dass dann die vorgetragenen Punkte, zum Beispiel den Feiertag abschaffen oder ein DAX-Chef wollte neulich die Karenztage einführen, dass das natürlich dann zu Lasten der Arbeitnehmenden geht, weil quasi dann da Erfolge, die wir sozialstaatlich hatten, ob jetzt, dass man mit dem Krankenschein oder quasi Feiertage, die halt dann natürlich zugunsten der Arbeitnehmer sind, die dann wieder zurückverschoben werden zugunsten der Arbeitnehmer und dann natürlich diese bevorteilen und die dann höhere Gewinne machen, die Ungleichheit befeuern und so weiter.
Aber dann zwei Gedanken dazu. Wir haben seit 2 Jahrzehnten, haben wir jetzt dazu verwandt, unser Gesundheitssystem marktkonformer zu machen. Man hat ja alles getan mit Pauschalen, mit Punktesystem und anderes, Öffnung für stark profitorientierte Konzerne, um es billiger zu machen. Und siehe da, es ist immer teurer geworden. Ja, woran kann das liegen? Und jetzt fahren wir plötzlich die Rolle zurück, weil man gesagt hat, Moment, irgendwie klappt das alles nicht. Jetzt, die DRGs werden hinterfragt und ähnliches, um zu gucken, hatten wir nicht vielleicht doch mal ein etwas effizienteres System als heute, wo nicht alles unter dem Aspekt der Profitmaximierung läuft und sehr viel Geld abfließt, muss man einfach sehen. Landet bei Konzernen, landet in Fonds und so weiter, Geld, was eigentlich zum Patienten gehört. Das ist das eine. Das andere ist, ich gebe Ihnen völlig recht, wir müssen Gewohntes auf den Prüfstand stellen, aber dann würde ich mir mehr Radikalität wünschen. Und dann würde ich schon mal sagen, bei der Finanzierung, wenn wir mittlerweile feststellen, dass ein Drittel unseres Volkseinkommens, ja, oder Nationaleinkommens, ja mittlerweile aus Unternehmertätigkeit und Vermögen kreiert wird und nicht mehr über Erwerbstätigkeit. Da muss man auch mal die Finanzierung auf den Prüfstand stellen. Und ich finde, da hat der Habeck völlig recht. Und auch die Verfechter einer Bürgerversicherung. Das gilt für die Pflege, das gilt für die Rente, das gilt für die Gesundheit. Wir müssen, nachdem wir über 100 Jahre dieses System haben, auch mal umdenken. Deutschland wirtschaftet anders. Deutschland macht ein anderes Bruttoinlandprodukt als vor über 100 Jahren. Und deswegen brauchen wir andere Finanzierung. Und ich finde es völlig richtig, wenn wir feststellen, dass Kapitalerträge einen so großen Anteil ausmachen, dann muss ich auch hingehen, auch aus Gründen der Gerechtigkeit, zu sagen, da müssen wir die mit ranziehen bei Beitragsbemessungen. Ist nicht einfach. Da muss man ein bisschen Gehirnschmalz dran tun. Weil diejenigen ja gerade die Kapitalerträge haben, die ohnehin über der Beitragsbemessungsgrenze sind. Das heißt, da kommt eins zum anderen. Aber das zu denken ist doch nur notwendig. Wir können doch nicht immer weitermachen wie bisher. Und das Gleiche betrifft auch die Einbeziehung aller in eine Versicherung. Also die schreiende Ungerechtigkeit zwischen der Beamtenversorgung auf der einen Seite, da liegt die durchschnittliche Pension bei weit über 3.000 Euro und der Rente, 1.300 durchschnittlich ausgezahlte Rente, die ist ja keinem mehr zu vermitteln. Und ich denke, da muss man einfach mal jetzt neu denken. Auch das sind alles diese
gewohnten Dinge. Da brauchen Sie Mehrheiten im Land.
Um die Mehrheiten muss man kämpfen und werben. Aber es geht nicht, indem man Wahlprogramme schreibt.
Robert Habeck hat schon Rückzieher gemacht mit dem Vorschlag.
Aber es steht nach wie vor im Wahlprogramm. Ja. Im Wahlprogramm von denen steht es drin. Ja, und wir haben auch in anderen Programmen, wenn ich mir anschaue, Ansätze drin, nämlich bei der SPD in Richtung Bürgerversicherung. Und wir haben bei der Linken tatsächlich sogar ein durchdefiniertes Konzept zur Bürgerversicherung in diesen Bereichen. Also man steht nicht ganz blank da. Aber es wäre jetzt wichtig, auch dafür zu werben und nicht gleich den Schwanz einzuziehen, weil wir anderes gewohnt sind und weil man Strukturen ja nie anfassen darf.
In dem Zusammenhang würde ich nur zu bedenken geben, dass in Deutschland schon aktuell ein Durchschnittsverdiener etwa die Hälfte seines Einkommens an Steuern und Sozialabgaben an den Staat abführt. Und damit sind wir im internationalen Vergleich an Nummer 2. Nur in Belgien geht noch mehr Geld direkt an den Staat. Und wir sind gerade in einer Lage, die wirtschaftlich bekanntlich nicht gut ist. Und ich würde doch sehr davor warnen, jetzt quasi diejenigen, die ohnehin schon dieses System gerade finanzieren, jetzt noch stärker heranzuziehen, weil dann werden Sie dafür keine Mehrheit mehr haben.
Das wird
nicht funktionieren.
Da sollten Sie aber eines nachdenklich machen. Wir haben in der Tat eine Abgabenquote im Moment volkswirtschaftlich, die liegt bei etwa 39-40%. Und Länder wie Schweden, Finnland, Dänemark, Belgien, auch Holland, Frankreich, Österreich haben deutlich höhere Abgabenquoten, haben die.
Aber man muss beides zusammen sehen. Die gesamte Abgabe zusammengenommen,
haben die deutlich höhere und haben aber gleichzeitig ein deutlich höheres Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Das heißt, die sind wirtschaftlich stärker, weil die mit ihrem Geld Vernünftiges anfangen, denn die schaffen soziale Sicherheit und eine funktionierende Infrastruktur und machen hier nicht soziale Unsicherheit wie in Deutschland, und sorgen dafür, dass wir Infrastruktur mittlerweile am Zahnfleisch fahren.
Abgabenlast, was ein Durchschnittsverdiener abgeben muss.
Sie können doch nicht diejenigen, die dieses System am Laufen halten,
immer mehr zur Kasse bitten, weil dann wird irgendwann die Akzeptanz dafür
auch, hier, Herr Lindner trägt das ja auch immer vor. Richtig, hinter Belgien hat ein Single alleine die höchste Abgabenlast, die Steuerlast zu tragen. Nur, wenn man gegenrechnet, was zurückkommt, auch die Studien gibt's, nämlich Kindergeld und andere Leistungen, die in anderen Ländern bei weniger Steuern nicht zurückkommen, dann liegen wir nur noch auf Platz 19 und nicht mehr auf Platz 2 der gleichen Statistik. Und deswegen, wir müssen da die Kirche im Dorf halten, da wird ziemlich viel, Nebelkerzen geworfen.
Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass wir eine funktionieren, also wir brauchen eine wachsende Wirtschaft und Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die Sozialbeiträge zahlen, um dieses System, an das wir uns jetzt so gewöhnt haben, zumindest grob so aufrechterhalten zu können. Und davon sind wir aber aktuell weit entfernt. Ich meine, die deutsche Wirtschaft ist jetzt 2 Jahre in Folge geschrumpft. Auch für dieses Jahr sieht es nicht gut aus. Die Industrie baut Arbeitsplätze ab. Das heißt, da wird perspektivisch womöglich deutlich weniger Geld in dieses System fließen. Und die Lösung kann ja nicht sein, diejenigen, die arbeiten gehen, immer stärker zur Kasse zu bringen.
Da sind wir einig.
Ich würde auch niemals mit noch einen kleinen Würde ich nämlich die Einigung doch gerne herbeiführen, Herr Schneider. Sie haben es ja selbst vorhin angesprochen. Ja. Thema Rente. Ein weiteres Thema, das im Wahlkampf erstaunlicherweise eine relativ geringe Rolle spielt, wird immer wieder mal angesprochen.
Olaf Scholz wollte eine große Rolle für die Rente.
Eine große Rolle. Hat es ja auch im Kanzlerduell kurz angesprochen. Und da gibt es in der Tat ja ganz unterschiedliche Positionen. Die Frage, ist es auch hier, wie ähnlich bei der Krankenversicherung, eine Systemfrage? Muss das vom Kopf auf die Füße gestellt werden? Muss über einen langen Zeitraum, dieses jetzige Rentensystem existiert ja seit 1957, über einen langen Zeitraum geändert werden? Haben wir diese Zeit überhaupt in einer Gesellschaft, in der jedes Jahr mehrere hunderttausend neue Rentner dazukommen und kaum jemand von Beitragszahlerinnen und Zahlern nach?
Genau, ich glaube, das ist die schon die Antwort auf Ihre Frage. Wir haben immer mehr, die Leistungen wollen, und immer weniger, die sie zahlen. Das ist eine Riesenbelastung jetzt schon für den Bundeshaushalt. Ich glaube, bei diesem Rententhema versündigen sich alle an denen, die jung sind und jetzt arbeiten, weil ihnen gesagt wird, dass die Rente ist sicher. Das war Norbert Blüm, das ist aber lange vorbei. Ich glaube, dass da der Wahlkampf daran krankt, dass keiner den Menschen sagt, wir werden ein höheres Renteneintrittsalter brauchen. Es gibt eine höhere Lebenserwartung. Die Leute können und wollen vielleicht auch in Teilen länger arbeiten. Es gibt jetzt freiwillige Modelle. Da ist ja besonders die Union mit einer Aktivrente, also dass man länger arbeiten kann und dass nicht das Geld sozusagen nicht besteuert wird, unterwegs. Aber da die große Ehrlichkeit, also da bin ich weiß nicht, wann das kommt, aber es müsste kommen, und es wird so nicht weitergehen können, bin ich ganz sicher.
Sehen Sie da auch schon eine Art Umverteilungsaspekt, der da notwendig ist? Also dass Leistungschancengerechtigkeit die Frage ist, und wer mehr einzahlt, bekommt auch mehr Rente. Das ist ja auch das Versprechen, das ist ja wahrscheinlich auch relativ unbestritten. Aber
doch, dass man da beschreite ich sehr.
Ich würde erstmal noch einen Schritt zurückgehen, weil natürlich sinkt die Zahl der Leute, die einzahlen, und die Leute, die rausbekommen, wächst. Das ist natürlich ein quantitatives Missverhältnis, aber das Entscheidende ist die Produktivität derer, die einzahlen, und die wächst. Jetzt gerade 3 Jahre weniger.
Mittelfristig, ehrlich gesagt, und nächstes Jahr auch nicht.
Mittelfristig wird sie wahrscheinlich wieder wachsen, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Die SPD auch,
und das ist natürlich der entscheidende Faktor, wie quasi der Wohlstand dann verteilt wird von den Arbeitenden. Nicht quasi nur, weil eine Person, die halt vor 20 Jahren gearbeitet hat, hat natürlich weniger Wohlstand erwirtschaftet als eine Person, die heute arbeitet. Deswegen ist es quasi nur auf die Personenanzahl zu gucken, ökonomisch leider zu kurz gegriffen. Und wenn wir jetzt über die politischen Maßnahmen sprechen, weil Sie es gerade sagten mit dem Renteneintrittsalter, also die Union fordert mit der Aktivrente praktisch eine Verschiebung des Renteneintrittsalters, weil es dazu führt, es wird zwar Anreize genannt, aber natürlich die Leute, die arm sind, die sind natürlich qua Armut gezwungen zu arbeiten. Und diese Aktivrente, die dann steuerfrei ist, 2000 Euro im Monat, hat natürlich auch ganz große Missverhältnisse, weil da kann ein gut bezahlter Manager, macht noch einen Tag in der Woche, hat er die 2000 Euro da drin oder wie viel auch immer, weil der natürlich dann einen hohen Grenzsteuersatz hätte, den er nicht zahlt, weil es steuerfrei ist. Und jemand, der halt hart buckelt, der spart kaum was. Deswegen ist diese 2000 Euro steuerfrei auch natürlich
unverteilungspolitisch. Aber es ist der Versuch, mal etwas aufzubrechen in diesem Rentensystem. Tut mir leid, ich glaube nicht, dass Sie mit den Vorschlägen, die es jetzt gibt, sonst weiterkommen.
Also ich glaube, die Erhöhung des Renteneintrittsalters oder die Absenkung des Rentenniveaus sind nur dann notwendig, wenn man nichts ändern will oder die Fantasie fehlt, wie man was ändern könnte. Wir hätten die Möglichkeit, unser Rentensystem gut aufzustellen, sicher aufzustellen und auskömmlich aufzustellen. Da muss man auch wirklich den Mut haben zu reformen und nicht irgendwelchen Kleinschrauben
dann drehen. Dann müsste man mehr einzahlen lassen.
Sie haben aber gerade das Entgeltpunktesystem der Rentenversicherung in Frage gestellt. Ich gesagt, das ist ja unwidersprochen, dass jemand mehr einbezahlt, muss er auch mehr rausgehen.
Da komme ich jetzt zu. Erstens,
Verstoß gegen das Leistungsprinzip.
Was Sie sagen, ist völlig richtig. Wir müssen mehr Menschen einzahlen lassen, nämlich auch Beamte, Politiker, all die 1 Million Menschen, die in sonstigen selbstorganisierten Versorgungskassen organisiert sind. Da ist ein Riesen, und Selbstständige 4 Millionen. Das ist ein Riesenpotenzial, die wir endlich in eine Rentenversicherung holen müssen, wie das die Schweiz zum Beispiel tut. Wir müssen hingehen und müssen dann meiner Ansicht nach, auch wie es die Schweiz tut, die Beitragsbemessungsgrenze von mir aus komplett abschaffen. In der Schweiz ist es so, bei der Grundrente, die haben ein 3-Säulen-System, bei der Basisrente, da zahlt man 8,6%, teilen sich Arbeitnehmer, Arbeitgeber ohne Beitragsbemessungsgrenze. Ein Einkommensmillionär zahlt 86.000 Euro Beitrag im Jahr.
Hat aber entsprechende Rentenansprüche
auch. Nein, jetzt auch. Eben nicht. Er hat eine Rente, die ist gedeckelt bei 30.000 Franken. Punkt. Der kann auch das Doppelte einzahlen. Er kriegt nie mehr als 30.000 Franken. Ich habe gestern eine Broschüre noch gelesen aus der Schweiz. Da schreiben die so nett, das Ganze verstehen wir unter Solidarität. Kann man kaum was dazufügen. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, sich komplett anders aufzustellen. Und ich sag mal so, wenn jemand 1 Million verdient im Jahr, dann soll er 86.000 einzahlen, wenn es der Stabilität der Rente, der Stabilität Deutschlands und letztlich auch unserer Wirtschaft ja dann
braucht diese Grundrente mutmaßlich auch gar nicht. Aber die Frage ist ja, bei diesem System, bei dem Rentensystem, das erfordert ja unglaublich viel Reformmut. Jetzt nicht nur das, was Herr Schneider gesagt hat, sondern da gibt es auch noch viele andere Stellschrauben, wer da alles einbezahlt. Die, möglicherweise haben Sie das auch gemeint, die Ungerechtigkeit zwischen Pensionen und gesetzlichen Rentenauszahlungen. Aber wer traut sich das dann eigentlich, das zu machen?
Ich sehe niemanden.
Also Sie müssen das nicht machen, aber dafür werden ja Politiker gewählt.
In den Wahlprogrammen sind es die Linken.
Also es war interessant zu beobachten im vergangenen Jahr den CDU-Parteitag, wo Karl-Josef Laumann, der Sozialpolitiker der Union, seine Partei eindrücklich gewarnt hat, bitte nicht Konzepte für eine Rentenreform vor der Wahl aufzustellen, weil damit könne man Wahlen
sehr verlieren. Sehr erfahren, der Herr Laumann.
Genau, er ist sehr erfahren.
Hat ja damals mit Müntefering gut geklappt.
Genau, und im Grundsatzprogramm hatte die CDU ja tatsächlich auch noch eine Anhebung des Renteneintrittsalters hineingeschrieben, was dann im tatsächlichen Wahlprogramm auch mit Blick auf die vor allem ja älteren Wähler, die sowohl die Union als auch die SPD haben, dann wieder rausgefallen ist. Also das, von daher sehe ich nicht, dass da tatsächlich jetzt eine Partei rangeht und auch die Grünen sagen, wir wollen das Rentenniveau bei 48% sichern. Da sind sie sich mit der SPD sehr einig. Von daher muss ich Sie da enttäuschen. Ich sehe tatsächlich nicht, wer sich an die Reform rantraut, die es eigentlich bräuchte. Und sie müsste aus meiner Sicht aus verschiedenen Bestandteilen bestehen. Nämlich zum einen daran, dass tatsächlich die Renten nicht mehr ganz so stark steigen wie die Löhne. Einfach damit die Beiträge der Jungen nicht mehr ganz so stark steigen. Damit dann zumindest ein bisschen dieser Generationenausgleich, den ja mal eine rot-grüne Regierung reingebracht hat. Ich meine, auf die geht dieser Nachhaltigkeitsfaktor zurück, damit er nicht ausgehebelt wird. Man müsste wahrscheinlich auch drüber reden, ob die Renten vielleicht eher in Höhe der Inflationsrate steigen und eben nicht so, wie die Löhne sich entwickeln. Man müsste über das Renteneintrittsalter reden, aber ich bin sehr gespannt, was nach der Wahl passiert.
Frau Münstermann, niemand den Mut hat, offensichtlich jedenfalls von denen, die ihn haben sollten, weil sie die Regierungsverantwortung
bilden. Das ist eine wichtige Einschränkung.
Dann würde das ja bedeuten, irgendwann mal bei der demografischen Entwicklung, wenn wir uns nichts vormachen, auch was Einwanderung angeht, dass da das mit vollem Karacho gegen die Wand geht.
Also Ja, ich habe beim Thema Rente, die CSU hat die Mütterrente nochmal aufgebracht im Wahlkampf. Also ich sehe eher mehr Wünsche, als dass jemand tatsächlich auch den Mut hat, vielleicht das mal zu äußern. Man könnte ja auch mal sagen, wir sehen hier ein Problem. Wir machen, also wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Aber ich meine jetzt, wir rufen auf zu einer parteiübergreifenden Dringlichkeitsdebatte, wo man sich zusammentut und wirklich mal alles auf den Prüfstand stellt. Ja. Und zwar unabhängig von links und rechts, jetzt im Sinne von unterschiedliche Vorschläge. Klar, die bedienen unterschiedliche Klientel. Aber ich glaube, ohne das wird es nicht mehr klappen.
Und ja, das so Thema Rente. Abhängig jetzt nicht nur von den Strukturen, die da gerade angesprochen worden sind, müssen die jungen Leute da eigentlich noch mehr sich bemerkbar machen, denn das sind ja diejenigen, die davon ja eigentlich betroffen sind. Da bleibt am Ende dann nichts mehr übrig, wenn das so weitergeht. Es gibt immer wieder solche Forderungen und jüngere Menschen, jüngere Politiker haben sich ja da auch zu geäußert. Aber ist das zu wenig? Müssen die viel mehr noch auf den Tisch hauen?
Ich glaube, die hauen bei ziemlich vielen Zukunftsfragen auf den Tisch. Denken wir an die Klimafrage, aber vor allem auch die Rentenfrage ist tatsächlich auch bei jungen Leuten, zeigen Umfragen, dass die schon auf dem Schirm ist und dass die natürlich quasi auch aufgrund der Debatte und der Drohungen, die damit einhergehen, dass die auf dem Tisch ist. Die Frage ist nur, welche Maßnahmen ergreift man da? Vor allem, wenn man über die junge Generation spricht, dann wird ja oft darüber gesprochen, lass doch auf den Finanzmarkt gehen, ob jetzt über Aktienrente, dass der Staat ein bisschen was anlegt, dass private Vorsorge über ETFs gefördert wird. Das finde ich aus meiner Sicht, ist das alles, hat es ökonomische Probleme, weil was ist der Grund dafür, wenn wir jetzt Geld, ob staatlich, privat am Kapitalmarkt anlegen, global diversifiziert, wie es so schön heißt, fürs geringe Risiko, alles richtig, aber was ist die ökonomische Begründung dafür, dass wir, wenn wir 1 Euro anlegen, dass 30% davon in den USA gehen, 30% nach China und der Rest ein bisschen verteilt, dass dann dort unsere Renten in Deutschland erwirtschaftet werden. Wieso sollen chinesische Arbeiter, amerikanische Arbeiter die Renten erwirtschaften, die halt dann dort in den Unternehmen und dann die Gewinne, die ausgeschüttet werden, dann nach Deutschland fließen? Das ist ökonomisch und auch aus einer Gerechtigkeitsperspektive mindestens fragwürdig, sondern vielmehr sollte halt der Wohlstand im eigenen Land geschaffen werden und da halt umverteilt werden und nicht global von im Zweifel dann Süden nach Norden.
Ja, und man sollte vor allen Dingen auch schauen, wo man vielleicht tote Pferde reitet. Also wenn ich mir anschaue, wenn immer von privater Vorsorge gesprochen wird und Anreize, seit 20 Jahren wird das jetzt gebetet. Riester ist der Totalflop gewesen. Wir haben heute gerade noch 10 Millionen aktive Riester-Renten, also Verträge, Anwartschaften. Das ist nichts bei 40 Millionen Erwerbstätigen. Und das, obwohl 20 Jahre jetzt getrommelt wurde. Ein Viertel dieser Verträge ruht. Das heißt, die Leute zahlen nicht mehr ein, die werden auch wenig rausbekommen, weil sie schlechterdings kein Geld haben, das sie einzahlen können. Wir machen Propaganda für private Vorsorge und lassen es auf der anderen Seite zu, dass der Anteil derer, die gar nicht vorsorgen können, weil sie wirklich kaum was haben, mittlerweile auf 40% angestiegen ist. Und das ist ein großes Problem. Und bei allen Anreizen, die da gegeben wurden, es hat nicht funktioniert. Und deswegen, man muss sich auch irgendwann mal trennen von Dingen und neu denken. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber man sollte sich vor allen Dingen von den Dingen trennen, die man seit 20 Jahren versucht und die nie klappen.
Das hat aber auch deshalb nicht funktioniert, weil der Staat so viele Auflagen für diese private Vorsorge gemacht hat. Zum Beispiel der garantierte Kapitalerhalt. Dass einfach das, was jemand, der einen ETF damals gekauft hätte, der hätte heute eine wunderbare Rendite.
Die haben mit den nichts staatlichen zum
Produkten.
Natürlich, das ist doch das Problem.
Nein, das ist nicht das Problem.
Die Leute haben Geld, um ETFs zu kaufen?
Wissen Sie, wie viele Aktionäre es in Deutschland gibt?
Ja, es wissen haben Sie auch, dass 40% so gut wie nichts haben oder Schulden, dass sie von der Hand in den Mund leben? Und bei der letzten entsprechenden Umfrage, die Sparkassen durchführten, haben 31% mittlerweile gesagt, durch die Preissteigerung, bei uns ist jetzt Schicht. Nicht ein Cent kann noch irgendwohin gespart werden. Das ist Realität in Deutschland. Da kann man nicht gesund beten. Geht nicht.
Ich empfehle in der Rentenpolitik immer den Blick in die ja sehr sozialdemokratisch geprägten skandinavischen Länder, zum Beispiel nach Schweden oder auch nach Dänemark. In Dänemark gibt es heute schon ein Renteneintrittsalter, was auf die 70 Jahre zuläuft. In Schweden gibt es einen Rentenkorridor. Wenn man früher geht, bekommt man weniger Rente. Wenn man länger arbeitet, bekommt man mehr Rente. Und es gibt eine Kapitaldeckung, die gut funktioniert. Also von daher, und die eben Geld in das System bringt und allen hilft, die aus diesem System ihre Rente beziehen. Also von daher wäre ich da doch.
Nun haben wir Entschuldigung, wir müssen leider an der Stelle Schluss machen. Tut mir leid, wir haben jetzt die Aufgabe der Parteien übernommen, die da eigentlich im Wahlkampf praktizieren sollen. Ich bedanke mich bei Kerstin Münstermann, bei Julia Löhr, bei Ulrich Schneider und bei Lukas Scholle. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie auf eine wichtige Aktivität der Phoenix-Runde in der nächsten Woche hinweisen. Das ist ja die Vorwahlwoche vor der Bundestagswoche, vor der Bundestagswahl. Wir werden uns am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit wichtigen Themen noch mal vertiefen, mit vielen Hintergründen auch als Handhabe für Wahlentscheidungen beschäftigen. Und zwar am Dienstag mit Migration, am Mittwoch mit Krieg und Frieden und am Donnerstag mit Wirtschaft. Die Sendung besetzt wie immer mit hochkarätigen Experten. Diese Sendungen werden moderiert in der nächsten Woche von Anke Plättner und Lena Mosel. Und ich möchte Ihnen diese Sendungen, diese Aktivitäten von Phoenix, der Phoenix-Runde, hier mit ans Herz legen. Bleiben Sie bei uns.